Ja, das Passahmahl. Wir lesen uns den Abschnitt aus Lukas 22, Verse 1 bis 8 und Verse 14 bis 16. Und da wollen wir in dieser Zeit miteinander über den Verrat von Judas nachdenken. Gottes Plan in diesem Allen und das Passahmahl. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz auf Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt: Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Vers 14, als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Die in der Geschichte meist dramatische und schlimmste Sünde, die je geschehen ist, war die Ermordung Jesu Christi. Der heilige, perfekte, grenzenlos wertvolle, liebende Sohn Gottes musste sterben. Eine der schlimmsten Handlungen in diesem war der Verrat Jesu bei einem seiner engsten Freunde, Judas Iskariot. Judas war einer, der den ganzen Ablauf des öffentlichen Dienstes Jesus mit ihm war. Er wurde mit den Finanzen der ganzen Gruppe beauftragt. Und er war nahe genug an Jesus, um am Passahmahl sein Brot mit Jesus in die gleiche Schale zu tauchen. Lukas sagt uns, dass in der Nacht des letzten Passahmahls der Satan Besitz von Judas ergriff. In der Luther-Übersetzung lesen wir, dass Satan in Judas hineinfuhr. Und dann weiter, Vers 4, Judas ging hin zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. Später führte Judas die führenden Priester und die Soldaten der Tempelwache in den Garten Gethsemane und verriet Jesus mit einem Kuss. Als Lukas uns in Vers 3 sagt, dass der Satan in ihn hineinfuhr, kommen mir zwei Fragen in den Kopf. Die eine Frage war Judas ein guter Mann, den Satan verdorben hat? Und die zweite, wo war Gott in diesem Allen? Was war Gottes Rolle und Wirken in diesem Allen? Lass uns die Fragen eine nach der anderen betrachten. Die erste, die Macht des Satans in den sündigen Lüsten und Begierden von Judas. Und als der Satan ihn hineinfuhr, wie sollten wir darüber nachdenken, über den Willen, dem freien Willen von Judas und die Macht des Satans in seinem Leben? Judas war nicht ein unschuldiger Beobachter, als Satan in ihn hineinfuhr. In Johannes 12,6 lesen wir, dass Judas ein Dieb war. Als Judas sich beschwerte, dass Maria durch die Salbung Jesus dies viel verschwendet hatte, sagt Johannes, dass Judas es nicht wegen der Armen gesagt hatte, sondern weil er den Geldbeutel hatte und sich damit bereicherte. In diesem Fall hat Judas gesagt, wir könnten ja dieses Salböl könnten wir ja verkauft haben und das Geld den Armen gegeben. Aber es ging ihm nicht um die Arme, sondern es ging ihm darum, dass das Geld in diesen Geldbeutel wandelt. Und dann kann er sich mehr daraus nehmen. Wenn sich das schlimm anhört, dann denke an die vielen christlichen Leiter in der heutigen Zeit, die sich immer wieder Geld in die Taschen stecken. Wie der eine Leiter, der mit seiner Familie von Amerika nach England mit einem Privatflugzeug flog, nur um einen Film im Kino ein paar Tage früher zu sehen. Menschen, die sich an der Kasse Gottes Geld, das Gott geweiht wurde, bereichern. Als Judas neben Jesus saß, mit einer religiösen Maske auf seinem Gesicht und dann rausging und böse Geister im Namen Jesu ausgetrieben hat, liebte er Jesus nicht wirklich. Er liebte das Geld. In den Augen von Judas glänzten die Silbergroschen. Und das Gold. Judas liebte die Macht und das Vergnügen, das Geld kaufen konnte. Paulus zeigt uns in Epheser 2, 1 bis 3, wie diese Begierden des Fleisches in Zusammenarbeit mit der Macht des Teufels harmonieren. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Und hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten, so wie wir unser Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Wir waren tot in unseren Sünden und Nachfolger des Satans. Wir wandelten in den Begierden unseres Fleisches. Der Satan nimmt nicht unschuldige Menschen gefangen. Es gibt keine unschuldigen Menschen. Satan hat Macht, wo Sünde, sündige Begierden sich durchsetzen in unserem Leben. Judas war in Geld verliebt und er versteckte das wirklich, indem er äußerlich ein Freund Jesu war. Und dann verriet er ihn für 30 Silbergroschen. Wie viele solche Menschen gibt es heute? Bitte sei nicht einer von diesen und lass dich von solchen auch nicht verführen. Wo war Gott? Die Frage, wo war Gott, ist eine Frage, die mir nicht sehr gefällt. Und oft, wenn was Schlimmes passiert ist, dann stellen die Menschen diese Frage. Wo war Gott? Was war die Rolle Gottes in dem Tod Jesu? Was war Gottes Plan? In dieser Frage, um diese Frage zu beantworten, sollten wir Gottes Wort sprechen lassen. Da sollten wir unsere Hand über unseren Mund halten und das Wort Gottes sprechen lassen. Unsere philosophischen Meinungen sollten wir zurückhalten. Denn nur was Gott uns in seinem Wort offenbart, hat Bestand. Hunderte Jahre bevor es geschah, wurden die Einzelheiten über Jesu Leidenstod genauestens prophezeit. Die Schriften prophezeiten, dass böse Menschen Jesus nicht aufnehmen würden, dass sie Jesus widerstehen würden, wenn er kommt. In Matthäus 21, 42 sagt Jesus zu ihnen und beruft sich auf Psalm 118, 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Die Schriften prophezeiten, dass Jesus gehasst wird. In Johannes 15, 25 beruft Jesus sich auf Psalm 35, 19 und sagt, aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Psalm 69, 5 sagt das auch. Die Schriften prophezeien, dass die Jünger ihn verlassen werden. In Matthäus 26, 31 beruft er sich auf Zacharia 13, 7. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Die Schriften prophezeien, dass Jesus durchbohrt wird. Doch keine seiner Knochen werden gebrochen. Johannes beruft sich auf Psalm 34, 20, Zacharia 12, 10 und sagt in Johannes 19, 34 bis 37, sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Und 2. Mose 12, 46 sagt das aus, auch ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Die Schriften prophezeien, dass Jesus verraten und von seinem Freund für 30 Silbergroschen verraten wird. In Johannes 13, 18 zitiert Jesus Psalm 41, 10 und sagt, ich spreche nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Matthäus 27, 9 bis 10. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie nahmen die 30 Silberlinge. Den Preis, der geschätzt worden war, den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat. Nicht nur in den alten Schriften, sondern Jesus prophezeit sehr, sehr detailliert seinen Tod. In Markus 10, 33 und 34 sagt er, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten und die werden ihn verspotten, anspeien und geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. In dieser selben Nacht schaut Jesus auf Petrus und sagt in Matthäus 26, 34, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Von allen diesen Prophezeiungen wissen wir, dass Gott diesen Ablauf sehen konnte. Wir wissen, dass er da war und Gott genau wusste, was geschehen sollte. Aber er hielt diesen Ablauf nicht auf. Gott könnte das auch gestoppt haben, aber Gott tat es nicht. Es war Teil seines Plans, dass sein Sohn nicht angenommen, dass sein Sohn gehasst, verlassen, verraten, verurteilt, angespuckt, geschlagen, durchbohrt und getötet würde. Jesaja 53, Vers 6 und Vers 10. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Vers 10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Seht ihr, Gott ließ all dieses zu, all dieses Leiden ließ er zu, weil er uns so liebte. Denn wir waren wie Schafe ohne Hirten, die verloren gingen. Nun warf Jesus, der Vater, unsere Sünden auf ihn. Und den Vers, den wir alle auswendig kennen, Johannes 3, 16, sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, sondern ewiges Leben hat. Plan Gottes. Kannst ruhig weitermachen. Genau. Eins zurück. Das Bild, ja. Der Plan Gottes ist uns, die wir hoffnungslos verloren waren, seine Herrlichkeit in dem Erlösungswerk Jesu zu zeigen und erleben zu lassen, damit wir ihn dann durch unser Leben als ein wohlgefälliges Opfer anbeten, preisen und erheben. Der Höhepunkt seiner Herrlichkeit ist, dass wir, die Erlösten, ihn für alle Ewigkeit, für seine Gnade und dieses Erlösungswerk preisen. Gott erwählte uns, bevor die Welt geschaffen war, zum Preis seiner herrlichen Gnade. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, Epheser 1, 4 und 6, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Seht ihr, wie das Leiden, sein Tod und seine Auferstehung in diesen Worten verborgen sind? Ohne das Erlösungswerk Jesu wäre der Ruhm seiner herrlichen Gnade nicht möglich. Es ist sehr wichtig, dass wir dieses verstehen. Gnade war nicht Gottes Zusatzidee nach dem Sündenfall. Das war nicht Plan B. Gott hat nicht gesagt, ups, jetzt hat Adam und Eva gesündigt. Sondern bevor die Welt geschaffen wurde, war Gnade schon in Gottes Plan. Weil sie die Spitze des Berges der Herrlichkeit Gottes ist. In der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes entschied Gott, dass sein Name am besten verherrlicht wird durch das Erlösungswerk des Sohnes Jesus Christus. Diese herrliche Gnade sollte am Kreuz geschehen. Wir sehen dies in den Namen, der auf dem Buch des Lebens stand, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe das früher schon mal erwähnt. Bevor es je Menschen gab, die sündigen würden, plante Gott, dass sein Sohn für die Sünden geopfert würde. Offenbarung 13, 8. Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten. Alle außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im Buch des Lammes, das geopfert wurde. Die Bedeutung von Passamal erklärt uns besonders anschaulich, warum Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden wie ein Lamm, das geopfert wurde, sterben musste. Als das Volk Israel für circa 400 Jahre in der Sklaverei der Ägypter war, und wir haben den Text zum Anfang des Gottesdienstes gelesen, erbarmte sich Gott und beauftragte Moses, sie aus Ägypten zu führen. Doch der stolze Pharao verstockte sein Herz und ließ die Israeliten nicht gehen. Da sandte Gott viele Plagen, um den Pharao davon zu überzeugen. Doch der Pharao verhärtete sein Herz immer weiter bis zur letzten Plage, wo der Erstgeborene einer jeden Familie sterben sollte, an deren Haustürrahmen nicht das Blut eines Lammes aufgetragen wurde. Jeder Familienvater musste ein Lamm auswählen, das ohne Fehler war. Das Lamm musste geschlachtet werden Das Blut des Lammes musste an die Türrahmen des Hauses links und rechts und den oberen Rahmen auch aufgetragen werden. Wenn Gott dann an den Türrahmen oder an das Haus kam und das Blut an dem Rahmen sah, würde der Erstgeborene dieses Hauses oder die Erstgeborenen verschont. Sie würden nicht sterben. In dieser Nacht sollten alle in ihren Häusern bleiben denn das Passalam und das Passalam essen. Sobald jemand den Türrahmen nicht mit dem Blut bestrichen hatte, würde die Erstgeborenen dieses Hauses sterben. So war das Passamal für die Israeliten ein Platz der Geborgenheit, des Schutzes und der Sicherheit. Mitten in einer sehr schweren und unruhigen Zeit, in denen die Israeliten um ihr Leben bangten, waren sie trotz aller Bedrohung geborgen in ihren Häusern. So sollten sie jedes Jahr das Passafest feiern und das Passalam essen und dann ihre Erlösung aus der Sklaverei der Ägypter, um daran zu erinnern, um ihren Kindern davon weiterzuerzählen. Gott aber in seiner unendlich großen Liebe hatte noch einen viel größeren Plan. Er wollte seinen Sohn als Lamm in die Welt schicken, als Lamm Gottes, ohne Sünden. Und er sollte alle Menschen der Welt, für alle Menschen sterben, für alle Sünden dieser Menschen. Und wenn sie an Jesus glauben, an dieses Lamm, dass das Blut für sie vergossen ist, dann würden sie neues Leben, Geborgenheit und Frieden empfangen. Und so musste Jesus dafür sterben. Das perfekte Lamm musste dafür sterben. So ist das Passa mal ein Platz der Geborgenheit und der Sicherheit und der Rettung. In Lukas 22, Verse 15 sagt Jesus: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und auch hier, obwohl es ein Fest der Freude für die Errettung sein sollte, waren die Jünger sehr beunruhigt. Sie lebten in einer Zeit der Unruhen durch die Römer, durch die hohen Priester und Pharisäer. Sowie sie hatten Spannungen untereinander, wo sie sich streiteten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Und ein Verräter sollte auch noch unter ihnen sein. Jesus spricht von seinem Tod und sie verstehen ihn nicht. Und so waren sie doch sehr, sehr beunruhigt in dieser Zeit. Und in Vers 16 redet Jesus weiter und sagt: Denn ich sage euch, ich werde das Mahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Es wird ein weiteres Festmahl im Himmel geben, wo es unendlichen Frieden geben wird, wo es ewige, enge Gemeinschaft geben wird, wo es echte Geborgenheit geben wird und unendlich große Freude. Offenbarung 19, Verse 6 bis 9. Dann hörte ich ein weiteres Mal ein Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung. und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja! Gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln und vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich ein reines, strahlend weißes Leinen in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen steht für das Gute da, das die getan haben, die zu Gott, Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Kannst weitermachen. Hier auf der Hochzeit des Lammes wird es keine Angst mehr geben, sondern unendlich große Freude und Geborgenheit. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freuden und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Jesus, der Sohn Gottes, kam in die Welt, um hier das Lamm Gottes zu sein, das für meine, deine Sünden und die Sünden der ganzen Welt am Kreuz sterben sollte. Jesus vollbrachte es. Ich, du und wir alle sollen am Kreuz für unsere Sünden sollten sterben und für immer von Gott getrennt in der Hölle verloren sein. Doch Jesus rettete uns und bietet Rettung für alle an, weil er stellvertretend für uns Erlösung vollbrachte. Wenn du heute Jesus Christus noch nicht kennst, glaube ihm, auch als deinen Erretter. Und auch du wirst Vergebung der Sünden empfangen, von der Macht des Teufels und des Todes befreit werden, Frieden und echte Freude erleben und Gottes herrliche Gnade rühmen. Und auch du wirst dann eingeladen zur Hochzeit des Lammes. Wenn du Jesus Christus kennst und dich noch mit Sünden belastest, die dich quälen, dann darfst du jetzt diese Sünden vor Gott bringen, Buße tun und wissen, dass auch diese Sünden am Kreuz bezahlt wurden. Du darfst wieder Frieden und Freude erleben und mit uns das Abendmahl genießen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen und Gott anbeten. Jesus Christus, du bist das Lamm Gottes. Das mit seinem Blut die Sünden von uns allen gewaschen hat, uns rein gemacht hat, uns zu neuen Menschen gemacht hat. Nur nicht nur von uns, sondern von Millionen und Milliarden von Menschen in der ganzen Geschichte
hast du Menschen für dich erkauft. Herr Jesus, möchten wir als diejenigen, die davon profitieren, dir doch für immer danken. Möchten wir uns doch an deiner Hand fassen und von dir halten lassen. Möchten wir doch diejenigen sein, die den Dreck dieser Welt, die Augen einfach den Kopf wegdrehen von dem Dreck dieser Welt und unsere Ausrichtung auf dich setzen. Herr Jesus, möchten wir doch diejenigen sein, die Buße tun, sobald wir merken, dass irgendwas in unserem Leben nicht richtig verläuft, dass unsere Gedanken uns quälen. Herr Jesus, möchten wir doch wachsen in deiner Liebe und in der Liebe zueinander. O Jesus, danke. Danke, dass wir Vergebung erfahren dürfen. Und danke, dass wir das als Erinnerung dieses Passamal feiern dürfen und eines Tages wirklich dieses Hochzeitsmahl essen und genießen und die Gemeinschaft mit dir genießen. Danke dafür, dass wir das im Vollen auskosten können mit dir. Danke, dass du mit uns bist. Wir lieben dich, Herr. Aber nicht, weil wir so gut sind, sondern weil du uns gefunden hast und uns zuerst geliebt hast. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.